ARD Sounds.
Zum Anfang ein bisschen Musik. Kennst du das, Michael?
Aber ja, ganz bekannte Melodie. David Lynch, Twin Peaks.
Ja, und genau das wollte ich mir mal aus nostalgischen Gründen unlängst wieder einmal anschauen. Es gibt nämlich Twin Peaks zurzeit in der Arte-Mediathek und das ist eigentlich wirklich sehr zu empfehlen. Die erste Staffel funktionierte auch tadellos. Bei Staffel 2 wurde ich dann informiert, es gäbe da möglicherweise sensible Inhalte, die man erst ab 16 Jahren ertragen könne. Und deshalb seien die Folgen nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens frei verfügbar. Ansonsten müsse man bitte zur Altersprüfung. Sprich, man soll sich tatsächlich ausweisen. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ausweis einlesen, Gesichtsscannen, Freigabe, danach Löschung der Dokumente. Natürlich, sagen Sie, und das glaube ich Arte auch. Aber da bleibt bei mir schon so ein ungutes Gefühl. Mal schauen, ob ich gelegentlich eine schlaflose Nacht habe. Meinen Personalausweis zeige ich denen jedenfalls nicht. Bin ich dazu empfindlich?
Naja, sagen wir mal so, ich habe das auch schon hinter mir, sowohl in der Arte-Mediathek als auch im ZDF. Aber da muss man natürlich sagen, bedank dich beim Gesetzgeber bzw. bei den Jugendschutzkommissionen. Also da gibt's ja die FSK und die FSF und die sagen halt, bestimmte Inhalte sind dann halt erst ab 22 Uhr, sprich ab 16 im Kino verfügbar. Also da müssen die Sender sich natürlich dran halten. Aber eigentlich ist das ja auch nur ein Teilaspekt. Also was wir jetzt so besprochen haben, ist es ja dann eher so, was man so linear im Fernsehen schaut. Aber es gibt ja auch Probleme, die die jüngeren Menschen betreffen. Heißt, diskutiert wird aktuell ja die Altersverifizierung in den Social-Media-Kanälen. Australien ist ja da schon einen Schritt weiter. Dort ist sie Pflicht. In Deutschland bzw. in der EU könnte sowas aber auch schon bald gesetzt werden. Und dazu gibt es offene Fragen.
Oh ja, und das beginnt bei mir mit dem Datenschutz natürlich. Aber auch das Thema Cyberkriminalität drängt sich mir da auf. Ich frage mich auch, ob das die Informationsfreiheit eigentlich tangieren könnte. Also um ehrlich zu sein, so ganz wohl fühle ich mich mit der ganzen Debatte nicht.
Ja, es sind noch wirklich viele offene Fragen. Also wie effektiv ist so eine Alterskontrolle eigentlich? Was ist von dieser App zu halten, die die EU jetzt vorgestellt hat und die eine solche Kontrolle anonym ermöglichen soll? Und warum kümmern sich eigentlich nicht die Tech-Konzerne selbst um eine Lösung?
Und deshalb reden wir heute über Drin bist du noch lange nicht? Alterskontrolle im Netz. Mein Name ist Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Aber ehrlich, Thomas, glaubst du, die Anspielung in diesem Titel hat irgendwer verstanden?
Naja, als Kind gab es so Abzählreime und da hieß es dann irgendwann mal: raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. Kennst du das nicht?
Ja, ja, doch, ich kenn's natürlich. Aber lass uns mal die ernsten Fragen an der Stelle stellen, und zwar an unseren heutigen Gast, Falk Steiner. Er ist Journalist in Berlin und schon öfter bei uns zu Gast, wenn es um Regulierung von sozialen Medien und EU-Gesetzgebung geht. Hallo, Herr Steiner.
Hallo, freut mich mal wieder da zu sein.
Das Thema ist ja ambivalent, sage ich jetzt mal vorsichtig. Einerseits mögen Altersverifikationen ja gut sein für den Jugendschutz, andererseits schüren sie doch auch Ängste vor dem gläsernen Nutzer. Wir haben uns doch alle an das anonyme Surfen irgendwie gewöhnt. Können Sie das verstehen, dass da so mehrere Herzen mindestens in meiner Brust schlagen?
Ja, das kann ich tatsächlich sehr, sehr gut verstehen. Denn tatsächlich, es ist ja auch kompliziert. Die Frage ist ja immer, was wird eigentlich verifiziert? Wird dort nur verifiziert, ist jetzt jemand über 18, über 14? Oder wird eigentlich auch noch was ganz anderes verifiziert? Nämlich beispielsweise, wer diese Person tatsächlich ist. Und das macht natürlich einen ganz schön großen Unterschied. Und natürlich kann ich das gut nachvollziehen, dass man sagt, naja, also eigentlich gebe ich eh schon ungern Daten raus. Und dann auch nochmal mich sowas wie ausweisen zu müssen, also wirklich mit einem hoheitlichen Dokument sozusagen, nochmal nachzuweisen, wer man ist, wie alt man ist, all solche Sachen, das macht man natürlich sehr, sehr ungern.
Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten, man muss es ja auch, glaube ich, jetzt im Zusammenhang sehen von all diesen Debatten, die in den letzten Monaten oder Jahren ja auch geführt wurden, also Stichwort KI-Deepfakes, ne, da gab es ja jetzt auch viel Berichterstattung, Stichwort Colin Fernandes, dann auch Cyber-Grooming, also dass minderjährige Nutzer und Nutzerinnen da belästigt werden. Für wie sinnvoll halten Sie denn überhaupt Altersbeschränkungen? Also wie praktikabel ist sowas eigentlich?
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie es gebaut ist, aber man muss sagen, im Prinzip praktikabel und wirksam, das unterscheidet sich ganz massiv. Das sind eigentlich zwei Gegensätze, denn auf der einen Seite praktikabel heißt eigentlich, wenn ich jetzt wirklich im Sinne des Nutzers denke, im Sinne von Zugänglichkeit einer Plattform, dass ich möglichst wenig komische Verrenkungen unternehmen muss, um zu sagen, ich möchte hier rein. So, wenn ich das jetzt allerdings andersherum sehe und aus Sicht des Jugendschutzes betrachte, dann habe ich natürlich die gegenteilige Anforderung, nämlich ich brauche irgendeine Überprüfung dessen, dass jemand auch wirklich ein Mindestalter hat. Und diese Diskussion ist wahnsinnig kompliziert, die ist auch in diesen Tagen wieder kompliziert. Die EU-Kommission beispielsweise geht gerade gegen Facebook und Metas Instagram vor, einfach deshalb, weil die es nicht schaffen, ihre eigene Altersgrenze in irgendeiner Form adäquat durchzusetzen, nämlich dass Nutzer mindestens 14 sein müssten. Da sagt die EU-Kommission, naja, das habt ihr euch selber in die Geschäftsbedingungen geschrieben, aber durchsetzen tut ihr es nicht. Das sind solche klassischen Beispiele, wo man sagen muss, ja, das ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert und die Konzerne sind da vielleicht auch ein bisschen, wie will ich sagen, mit einem anderen Interesse ausgestattet als viele Eltern, als viele Regulierer, als eben die Jugendschützer dieser Welt. Da gibt es einfach schon auch wirklich ganz klare Interessensunterschiede und die Kinder haben natürlich nochmal ganz eigene Interessen, die möglicherweise auch nicht deckungsgleich sind.
Und die können sie auch durchsetzen, wie ja das Beispiel Australien, das wir ja schon erwähnt haben, zeigt. Denn dort ist es offensichtlich für junge Nutzerinnen und Nutzer überhaupt nicht schwer, diese Alterssperren lächelnd geradezu zu umgehen. Also alles für die Katz.
Ja, alles für die Katz würde ich jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich eine Art von Hürde und je jünger die Kinder sind oder je technisch unbedarfter sie sind, desto schwieriger wird das natürlich. Gleichzeitig ist es auch so, so ein Video ist schnell gedreht, in dem beispielsweise erklärt wird, wie man sich einen sogenannten Tunnel baut, also mit einem VPN, wie das heißt, eben so tut, als ob man in einem anderen Land als Australien sitzen würde. Das können die Betreiber auch nicht wirklich nachvollziehen oder sie können es nur versuchen nachzuvollziehen. Das ist schwer, tatsächlich da dann etwas dagegen zu tun. Natürlich, dieses australische Vorgehen war mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt und deswegen ist das vielleicht auch nicht das allerbeste Vorbild von allen.
Nun ist es ja so, dass die EU eine App plant, also die ist im Gespräch, die die Altersbeschränkung technisch vereinfachen und regeln soll. Also Sie sitzen ja ein bisschen näher dran. Wie funktioniert das dann eigentlich technisch oder was schwebt der EU da eigentlich vor?
Ja, das ist ganz interessant, denn diese EU-Herangehensweise ist eine, die hat zwei Ziele. Auf der einen Seite soll sie eben tatsächlich dafür garantieren, dass eben Nutzer sich ausweisen können als ich habe ein gewisses Mindestalter. So wie man das beispielsweise auch bei Zigarettenautomaten irgendwann eingeführt hat. So, das ist im digitalen Raum natürlich ein bisschen komplizierter. Deswegen hat die EU da etwas entwickeln lassen. Man nennt es ein Framework, also so eine Art Rahmen, den jetzt wiederum andere dann umsetzen können. Also entweder die Nationalstaaten, die ja eh an einer Art digitalem Ausweis bis 2027 alle arbeiten müssen, oder eben tatsächlich Unternehmen, die dann eine entsprechende App anbieten, die nichts anderes macht, als dann eben Altersverifikation durchzuführen, aber nur im Sinne von, dieser Nutzer ist mindestens so und so viele Jahre alt. Das ist jetzt hiermit bestätigt. Und das ist das, was die EU-Kommission dort als, ich sag mal sogar fast positives Beispiel drin hat. Sie versucht, das Ganze technisch so zu lösen, dass am Ende möglichst wenig Daten bei den Plattformen landen. Das finde ich persönlich erstmal richtig. Die Frage ist, ob das so funktioniert. Zu umgehen wird das allerdings auf jeden Fall sein, denn auch das ist eine technische Lösung, die nicht eine Vollerhebung macht, um nachzuprüfen, wer denn jetzt da tatsächlich am Endgerät sitzt. Das wird immer zu umgehen sein, beispielsweise einfach durch, ich sag mal, große Geschwister.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, dass Angst im Raum steht, dass in dem Moment, wo ich mich dieser App anvertraue, ja nicht nur die EU drauf guckt, sondern böse Buben, Cyberkriminelle, die die Daten dann für ganz andere Sachen nutzen.
Das ist tatsächlich eine durchaus berechtigte Angst in dem Sinne, als dass das so sein könnte. Da kommt es jetzt wirklich auf die technischen Details an, wie das Ganze implementiert wird, ob das Ganze dann dazu genutzt werden kann, eben um zum Beispiel Identitäten im Ergebnis zu stehlen oder eben sich einfach harmlosere Anwendungszwecke wie beispielsweise Werbedaten, Eigenschaften von Nutzern validieren zu lassen auf dem Weg. Das ist eine Frage, die ist super spannend und die wird uns auch in anderen Zusammenhängen in den nächsten Jahren sehr intensiv begleiten müssen. Ich würde sagen, die EU versucht zumindest hier das Richtige zu tun, die EU-Kommission. Ob das gelingt, das ist noch ein bisschen offen und wird jetzt auch noch weiter intensiv zu diskutieren sein.
Ich habe gelesen, dass im Gespräch ja auch Sperren sind, die abgestuft nach bestimmten Inhalten funktionieren sollen. Also wäre das denn machbar und vielleicht ein bisschen praktikabler als jetzt so eine allgemeine Sperre?
Das ist tatsächlich ja eigentlich der Punkt, um den es primär gehen müsste, meiner Meinung nach zumindest. Denn es ist ja so, dass die meisten Plattformen gar nicht, ich sag mal, von allen Inhalten her für alle Nutzer gleich geeignet sind. Und wenn ich als Plattform, beispielsweise, sagen wir mal ein Instagram, wenn das dann erkennt, der Nutzer ist aller Wahrscheinlichkeit nach, von seinem Verhalten her, von seinen Interessen her, vielleicht eher 7 als 70, dann sollte ich vielleicht auch gucken, dass er nur kindgerechten Content, also Inhalte, überhaupt präsentiert bekommt zumindest. Wenn er dann selber auf die Suche geht, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber zumindest in der Präsentation sollte das dann nicht enthalten sein. Und vielleicht sollten auch andere Schutzmechanismen, wie zum Beispiel wem Daten zur Verfügung gestellt werden, entsprechend abgestuft sein. Das Interessante ist, eigentlich ist das auch schon bereits Gesetz, dass diese jüngeren Nutzer, wenn sie denn überhaupt auf die Plattform dürfen, das ist aber nicht von der EU geregelt, dass die tatsächlich besser geschützt werden müssen. Und dafür müssen sich die Unternehmen ins Zeug legen. Und das tun sie, ich glaube, so können wir das, glaube ich, pauschal sagen, einfach mal weitgehend nicht, respektive zumindest nicht wirksam. Und das ist tatsächlich das Hauptproblem, dass Nutzer eigentlich von den Plattformen nicht so geschützt werden, wie sie es eigentlich müssten. Und das führt dann eben genau in diese Diskussionen, wie zum Beispiel ein komplettes Social-Media-Verbot.
Gibt es denn überhaupt im Ausland oder irgendwo auf diesem Planeten ein Land oder ein System, wo man sagen könnte, ja, die haben's raus, da funktioniert es, also Best Practice, wie man das heutzutage so schön nennt?
Nein, also ich kenne tatsächlich kein entsprechendes Land, wo ich sagen würde, das ist wirklich richtig vorbildlich, das würde ich auf jeden Fall als perfekt sehen in dem Bereich. Also habe ich zumindest keines vor Augen und ich sage so, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Staaten auf dieser Welt auf der Suche nach entsprechenden Lösungen sind und die EU-Kommission und auch die Mitgliedstaaten, die versuchen da jetzt so ein bisschen Pflöcke einzurahmen und zu sagen, wir machen das vorbildlich. Was es auf jeden Fall gibt, sind ganz, ganz viele schlechte Beispiele. Also beispielsweise Russland ist dafür berühmt, dass es ein sehr, sehr hartes Jugendschutzgesetz hat, wo wirklich auch alles Mögliche abgeschaltet werden darf, unter dem Vorwand zumindest, dass Dinge die Jugend gefährden. Ähnliches gilt natürlich für China mit auch einem sehr, sehr harten Jugendschutzregime im Netz. Und auch in der Türkei ist der Jugendschutz häufig bemüht worden, um eben letzten Endes Zensur und Einschränkungen der Meinungsfreiheit durchzuführen und dafür eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Auch dort gibt es jetzt wieder eine Social-Media-Mindestalter-Diskussion, die auch hierzulande dann wieder kritisch vom Auswärtigen Amt begleitet wird, während gleichzeitig über ein deutsches Verbot nachgedacht wird.
Was mich ja immer so ein bisschen wundert, ist, wenn wir jetzt mal auf die Konzerne für einen Moment mal gucken, also Meta, Google und so weiter, die müssten ja eigentlich auch ein Interesse selbst haben an einem sicheren Umfeld für minderjährige Nutzer und Nutzerinnen. Also warum ist das eigentlich so, dass die wirklich sich da so winden, wenn es um das Thema geht?
Das habe ich ehrlich gesagt bis heute auch nie so ganz verstanden, aber klar ist auf jeden Fall, die wollen natürlich ihre Plattform möglichst nutzbar halten. Das heißt, sobald irgendeine Hürde da reinkommt, wie zum Beispiel sich ausweisen zu müssen, einen Nachweis zu erbringen, dass man über 14, 16, 18, wie auch immer ist, das macht natürlich das Geschäftsmodell komplizierter. Und da kann ich das dann schon wieder aus deren Sicht nachvollziehen. Gleichzeitig ist es so, alles, was Schutzmechanismen sind, die für Kinder greifen, würde heißen, es ist technischer Aufwand, denn das muss ich umsetzen. Und dann habe ich vielleicht gar nicht mehr hinterher, ich sag mal, eine Version meiner Plattform, sondern eigentlich de facto dann mehrere Versionen meiner Plattform. Das treibt natürlich den Aufwand enorm nach oben. Gleichzeitig sind Kinder eigentlich auch keine allzu guten Kunden, aber Jugendliche sind Kunden und vor allem Jugendliche sind bei Videoplattformen wie zum Beispiel Instagram, TikTok, gute Kunden, denn die sind sehr aktiv, die sorgen für viel neuen Content, die sorgen für viel Interesse und die sind treu. Und die bleiben dann auch über das Jahr 18 ihres Lebensalters auf jeden Fall auch dort, denn dort findet ja ihre Community statt, also ihre Bekannten, ihr Leben zu einem gewissen Teil. Und das ist natürlich schon relevant für sie. Und natürlich ist das auch für die Werbekundschaft dieser Plattform wieder relevant. Das heißt, da ist natürlich dieses ganz große, ja, würde ich sagen, dieser Zielkonflikt bei den Plattformen da, auf der einen Seite durchaus zu sagen, ja, mit Regulierung müssen wir schon irgendwie leben und dass nicht alle auf alles zugreifen können, ja. Andererseits ist es für zumindest manche Plattformen geschäftsmäßig extrem wichtig und daher würde ich sagen, machen die es auch manchmal etwas komplizierter, als es sein müsste.
Weil wir jetzt gerade bei der Debatte um die großen Unternehmen jetzt sind, also YouTube zum Beispiel bietet ja einen in Anführungszeichen sicheren Kanal namens YouTube Kids an und Instagram hat ja jetzt auch so ein Feature, also da soll angeblich ein sicheres Umfeld für Kinder bis 12 Jahren geschaffen worden sein. Aber ich habe gelesen, angeblich ist das ja auch nicht ganz sicher. Wie sehen Sie solche Modelle, die da versucht werden?
Ich sehe die tatsächlich zum einen als positiv im Sinne von, es wird versucht, etwas zu tun. Das ist immerhin mal etwas. Gleichzeitig YouTube Kids gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren und war bislang nie erfolgreich. Tatsächlich interessieren sich die Kinder auch wirklich für vieles, was vielleicht nicht auf YouTube Kids als separatem Bereich stattfindet. Und natürlich ist es auch so, also wer jemals auf einem Schulhof oder in einem Bus vielleicht mal einer Schülergruppe zugeguckt hat, was die sich so anschauen, das ist vielleicht auch tatsächlich nicht alles auf YouTube Kids zu finden, formulieren wir es mal so. Es ist sicherlich trotzdem ein ganz guter Ansatz. Der wird allerdings nicht das Problem lösen können, dass auf den großen Plattformen, die eigentlich für Erwachsene gedacht sind, sich auch Jugendliche und Kinder eben weiterhin aufhalten werden.
Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass das Thema Jugendschutz ja in totalitären Systemen auch gerne benutzt wird, um die Zensur durch die Hintertür einzuführen. Ich frage mich manchmal, wie stark muss unsere Jugend überhaupt geschützt werden? Also ist das Ganze überhaupt wissenschaftlich so untersucht, dass man tatsächlich so rigide Maßnahmen fordern kann?
Es gibt so ein paar Dinge, die sind tatsächlich recht gut untersucht. Das sind vor allem solche Effekte zum Thema Suchtverhalten. Denn viele der Plattformen versuchen ja tatsächlich vor allem Kinder an ihre, oder nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, an die Bildschirme zu fesseln, also möglichst lange Verweildauern zu schaffen. Und das ist ein Effekt, der ist relativ gut untersucht und auch, dass das Rückwirkungen hat auf die Kinder. Das ist tatsächlich ein Problem und dieses Problem ist auch zu adressieren. Und da muss ich einfach sagen, da verstehe ich auch die Plattform überhaupt nicht, dass sie sich da so gegen sperren, dass da eben etwas unternommen wird. Das ist nur eigentlich auch wieder für beide Gruppen schlecht, nur für Kinder vielleicht noch ein bisschen schlechter als für Erwachsene. So, das ist das eine. Zum anderen muss ich einfach sagen, also wenn man jetzt sich das anschaut, wie diese Regulierungsdebatten laufen, dann ist das nicht immer das Ziel, dass die Plattformen insgesamt für alle besser werden und damit auch für die Kinder und Jugendlichen und für die vielleicht nochmal ganz besonders speziell, sondern da hat man manchmal auch das Gefühl, dass es so ein ganz klassischer, uralter Jugendschutzgedanke ist, der so ein bisschen so ist wie damals bei Schallplatten, wo man verbieten konnte, ja, dass die vertrieben werden. Also, dass die im Laden überhaupt über der Ladentheke angeboten werden. Wenn solche Platten vertrieben wurden, war es einfacher, das zu regulieren, weil es eben der stationäre Handel war, der sie nur unter der Ladentheke verkaufen konnte. Der Zugang zum Internet ist und bleibt frei und ist ja auch wichtig für die Kinder, denn auch die haben ja ein Recht auf Teilhabe, auch am digitalen Leben. Und das ist so ein Aspekt, der gerne auch mal vergessen wird.
Ich frage mich aber trotzdem auch, ob wir da jetzt vielleicht gerade so einen Umbruch erleben. Also ich mache zum Beispiel die Erfahrung, ich gehe manchmal so in Schulen und erzähle was über Journalismus und Fake News und so. Und das sind natürlich oft auch Klassen, die sowieso schon so ein bisschen größeres Interesse am Thema haben. Aber was ich da jetzt irgendwie in den letzten Jahren so erlebe, ist so, dass es so ein größeres Bewusstsein seitens der Jugendlichen da so gibt. So, naja, wir wissen ja, es ist nicht so toll und wir wissen ja, da gibt es auch Inhalte, die uns schaden könnten. Also es ist so ganz interessant, dass da so ein bisschen in den Köpfen scheint mir so ein Umdenken stattfindet. Sehen Sie das auch so, also auch was die gesellschaftliche Debatte da insgesamt angeht, oder bin ich jetzt zu optimistisch?
Also ich sehe, dass in der Debatte tatsächlich mehr drauf geguckt wird. Was ich noch nicht sehe, ist tatsächlich Lösungen und ich sehe auch kein allzu geändertes Sozialverhalten bei der Mediennutzung. Klar ist aber auch, ja, es gibt eine Diskussion, die natürlich auch bei Eltern und bei Kindern ankommt. Und ja, die Awareness dafür, also die Aufmerksamkeit ist deutlich gestiegen. Und das ist sicherlich schon mal gut. Das wird aber alles nicht reichen, wenn nicht auch die Plattformen entsprechend ein bisschen zumindest mithelfen und dafür sorgen, dass eben zum Beispiel süchtig machende Faktoren eingeschränkt werden. Denn das ist etwas, am Ende ist ein Bildschirm ein enorm starker Faktor. Wenn dort etwas flackert, gucken schon kleinste Kinder sofort hin. Und das verändert sich auch bis ins Erwachsenenalter bei den meisten Menschen nicht.
Also mein schlechtes Gefühl wurde jetzt nicht ganz aus dem Weg geräumt, aber ich sehe die Sache schon als notwendig und es wird kommen. Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen spätestens. Ist das so halbwegs ein gutes Fazit?
Also ich sag mal so, wenn es sich vermeiden ließe, wäre es wahrscheinlich im Sinne von allen so ganz vermeiden, dass es irgendeine Form von Altersverifikation gibt, wird sich wahrscheinlich kaum. Das ist einfach tatsächlich fast nicht denkbar. Die Frage ist aber immer ein bisschen, wie das ausgestaltet ist. Und da würde ich sagen, diese Variante, die beispielsweise die EU-Kommission jetzt vorgestellt hat, die ist von der Richtung her zumindest datensparsam und privacy oder wie will man sagen, datenschutzfreundlich. So, das ist immerhin ein Ansatz. Die Variante damit, dass ich mich mit meinem Personalausweis überall ausweisen muss, ist eine andere. Die wollen wir vielleicht alle auch nicht. Und das wäre sicherlich keine gute Option. Option. Und da würde ich dann auch sagen, das würde politisch wahrscheinlich wirklich krachend scheitern, wenn das als Vorschlag kommen würde. Also insofern, wir werden etwas in die Richtung sehen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Extremszenario.
Wir werden das beobachten. Falk Steiner, Medienjournalist in Berlin, vielen Dank für Ihre Einsichten und Ihre Zeit. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich wünsche was. Einen schönen Tag Ihnen allen. Danke.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.